Deutschlandfunk. Streitkultur.
Mit Burkhard Schäfers. Guten Tag. Wir streiten heute über die Sterbehilfe. Dürfen Menschen anderen Menschen dabei helfen, ihrem Leben ein Ende zu setzen?
Wenn man sich ansieht, dass die sogenannten Sterbehilfevereine auch Menschen zu Tode bringen, die psychisch krank, lebensmüde oder depressiv sind, dass sie das besonders schnell tun, je mehr man zahlt, dann glaube ich, sind wir uns hier alle einig, dass wir das nicht wollen.
In den Nachbarländern ist eine tödliche Dynamik entstanden, mit der Konsequenz, dass in Belgien der weltweite Tabubruch begonnen worden ist, dass inzwischen auch Kinder, wenn sie einverstanden sind und die Eltern, dass dort der Suizid durchgeführt werden darf. Deswegen gilt auch beim Thema Sterbehilfe, wehret den Anfängen.
Ich fühle mich da deutlich kriminalisiert, denn ich komme zu einer alten Dame mit schwerer Luftnot bei schwerem Herzleiden. Die sagt mir, wissen Sie was, das ist kein Leben mehr für mich. Was soll ich jetzt machen? Verschreibe ich ihr Morphium? Mache ich mich potenziell strafbar? Verschreibe ich ihr keins? Lasse ich die Luftnot unbehandelt und bin einfach kein guter Arzt?
Die Signalwirkung wird sein, dass noch mehr Leute sich andere Wege suchen, uns mitteilen werden, ich besorge mir gerade noch schnell was oder in die Schweiz fahren.
Sterbehilfe ja oder nein? Dürfen wir selbst über unser Lebensende bestimmen? Was bedeutet würdevolles Sterben? Und welche Folgen hat es für die Gesellschaft, wenn andere Schwerstkranken beim Sterben helfen? Ein Zitat, hochemotionales und seit jeher kontrovers behandeltes Thema. Es gehe um die Grundfesten ethischer, moralischer und religiöser Überzeugungen. Das sagte diese Woche Andreas Voskuhle, Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Das verhandelte über das umstrittene Verbot der geschäftsmäßigen Suizidbeihilfe, den Strafgesetzparagraphen 217, der vor seiner Verabschiedung im Jahr 2015 auch schon im Bundestag für kontroverse Diskussionen sorgte und für viel Nachdenklichkeit. Für und wider Sterbehilfe. Diese Debatte führen jetzt bei uns im Deutschlandfunk Erik Hilgendorf, Strafrechtsprofessor an der Universität Würzburg. Er engagiert sich im wissenschaftlichen Beirat der Deutschen Gesellschaft für humanes Sterben und er hat mehrere Rechtsgutachten zum Thema Sterbehilfe verfasst. Guten Tag nach Würzburg, Professor Hilgendorf.
Guten Tag.
Aus Aachen ist uns zugeschaltet Professor Uwe Janssens, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin und internistische Intensivmedizin am St. Antonius Hospital in Eschweiler und Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin. Grüß Sie, Professor Janssens.
Ja, ich grüße Sie beide.
Da das Thema komplex ist, zunächst eine Einordnung. Fachleute unterscheiden verschiedene Formen der Sterbehilfe. Einmal die aktive Sterbehilfe, das meint, dass jemand einem Sterbewilligen etwa eine Überdosis Medikamente verabreicht. Dies ist weltweit nur in ganz wenigen Staaten erlaubt, darunter Belgien und die Niederlande. Dann gibt es den assistierten Suizid, wenn jemand dem Betroffenen ein Medikament zur Selbsttötung bereitstellt. Das ist etwa in der Schweiz möglich, wo der Verein Dignitas seinen Sitz hat. Im Fall der in Deutschland erlaubten sogenannten passiven Sterbehilfe werden bei einem Sterbenskranken lebensverlängernde Maßnahmen beendet, etwa die künstliche Ernährung. Mehr dazu im Laufe der Sendung, die wir eröffnen mit zwei kurzen Statements unserer Gesprächspartner. Erik Hilgendorf, Strafrechtler und Unterstützer der Deutschen Gesellschaft für humanes Sterben. Bitte erklären Sie uns in einer Minute, warum Sie für Sterbehilfe sind.
Sterbehilfe ist natürlich ein extrem komplexes, ethisch und moralisch schwierig zu bewertendes Themenfeld. Ausgangspunkt für uns Juristen muss sein, dass jeder Mensch, auch der sterbende Mensch, noch Träger von Menschenwürde und Menschenrechten ist. Das heißt, die Person kann selber bestimmen, wie sie stirbt, genauso wie sie davor bestimmen konnte, wie sie lebt. Es ist auch weitgehend unbestritten, dass ein Patient eine Behandlung abbrechen darf, wenn er das nicht mehr möchte. Also wenn er zum Beispiel eine Krebsbehandlung einstellt, darf er nach Hause gehen und stirbt dann. Diese an sich unbestrittenen Grundsätze sind inzwischen problematisch geworden, ich glaube aus zwei Richtungen. Einmal besteht die Gefahr einer massiven Kommerzialisierung am Lebensende, weil die Krankenhäuser gezwungen worden sind, aufs Geld zu schauen. Zweitens droht durch Sterbehilfevereine eine Tendenz hin zum Angebot des schnellen Todes.
Uwe Janssens, Chefarzt und Sprecher der Vereinigung von Intensivmedizinern DIFI. Auch für Sie eine Minute. Warum sind Sie gegen Sterbehilfe?
Ja, Sterben ist unausweichlich. Wann und wie ist unklar. Und diese Ungewissheit schwebt doch über uns ein Leben lang wie eine dunkle Wolke. Das Leben ist doch der größte Wert und der größte Schatz, den wir besitzen. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes einmalig. Ich plädiere gegen eine Legalisierung der Sterbehilfe. Die Grenzziehung, denn ab wann und in welchen Situationen dies erlaubt und verboten sein sollte, ist definitiv nicht zu ziehen. Ich warne davor, die Tür wie auch immer zu einer legalisierten Sterbehilfe zu öffnen. In den Niederlanden und noch in Belgien erleben wir nun über Jahre eine nicht mehr zu verantwortende Ausweitung bis hin zur Tötung von Demenzkranken. Das ist doch eine katastrophale Entwicklung. Der Druck auf alte, sozial schwache, alleinstehende Menschen kann durch die Bereitstellung der legalisierten Sterbehilfe doch wirklich immens zunehmen. Ärztinnen und Ärzte, aber auch die Gesellschaft, finde ich, sollte alles daran setzen, Menschen in diesen schwierigsten Situationen mit allen Mitteln zu unterstützen und soweit es in unserer Macht steht, Leid, Schmerzen und Angst zu verhindern.
Herr Janssens, die Freiheit der Person, also die Selbstbestimmung, das ist ein wichtiges Grundrecht. Darauf pochen viele, die sagen, falls ich einmal schwer krebskrank bin, wenn ich starke Schmerzen habe oder unter schlimmer Atemnot leide, dann will ich die Möglichkeit haben, vorzeitig aus dem Leben zu scheiden. Was sagen Sie als Arzt, wenn Sie jemand, der sehr krank ist, bittet, geben Sie mir ein Medikament, ich möchte sterben? Würden Sie, wenn Sie dürften, die tödliche Dosis verabreichen?
Ich würde mir die Argumente desjenigen sehr genau anhören. Und glauben Sie mir, ist das mehr als einmal schon passiert, dass wirklich schwer kranke und verzweifelte Menschen einen solchen Wunsch an mich herangetragen haben. Und ich habe sie darauf hingewiesen, dass das in dieser Form ich persönlich nicht tragen könnte und machen würde. Aber, und das war noch viel wichtiger, wir haben das Gespräch gefunden, gesucht und haben uns ausgetauscht darüber. Und am Ende konnte ich denjenigen Personen wirklich zutiefst versichern, dass ich sie begleiten werde, dass ich bei ihnen sein werde und dass ich diese Schmerzen, das Leid und diese Unerträglichkeit ihnen wegnehme. Und das hat dann mit einer Beihilfe zum Suizid überhaupt nichts zu tun. Das hat was damit zu tun, dass wir als Ärzte doch tiefste Verpflichtung haben, Menschen in dieser Not beizustehen. Dieser gewünschte Suizid, das sind Gedanken, die die Menschen ja zu Recht haben, weil sie Angst davor haben, was kommt. Und im nächsten Moment wieder strecken sie doch die Hand nach dem Leben aus. Und ich glaube, das sind so ambivalente Situationen, die ich immer wieder erlebe. Der Weg dieser Menschen, der war am Ende dann auch tatsächlich ihr Tod und der ist in Ruhe eingetreten.
Dann eine Frage an den Juristen. Machen wir es mal praktisch an einem Fall, Herr Hilgendorf. Vor einigen Jahren sorgte die Geschichte der inzwischen verstorbenen Britin Diane Pretty für Aufsehen. Sie hatte eine unheilbare Muskelkrankheit und wusste, sie würde irgendwann ersticken. Deshalb klagte sie bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte darauf, mit Hilfe ihres Mannes sterben zu können. Ihre Klage aber wurde abgelehnt. Hätte Diane Pretty aus ihrer Sicht ein Recht auf Sterbehilfe bekommen sollen?
Ich würde erstmal unterscheiden zwischen dem Recht auf Suizid und dem Recht auf Hilfe beim Suizid. Solange diese Dame die Möglichkeit hatte, sich selber zu töten, etwa durch Einstellen der Ernährung, durch Einstellen von Medikation, solange hat sie sicher das Recht gehabt, dies auch zu tun. Nur extreme Hardliner würden ihr das verwehren wollen. Man hat Frau Pretty leider zu lange zugewartet. Sie konnte sich am Schluss gar nicht mehr bewegen. Und jetzt stellt sich die Frage, darf ihr Mann ihr ein tödlich wirkendes Medikament reichen? Das wäre Beihilfe zum Suizid. Ich würde das in dem Fall für zulässig halten, gerade in engen persönlichen Beziehungen unter Ehegatten, im Verhältnis Eltern-Kinder. Ich denke, das sollte zulässig sein. Es ist an sich bei uns auch noch zulässig. Nur haben wir durch diesen verunglückten Paragraph 217 eine große Unsicherheit in die Rechtslage hineingebracht, weil jetzt schon die Bereitschaft ausreicht, unter Umständen ein zweites Mal zu helfen. Und das allein kann den Helfer schon in die Gefahr einer nicht ganz unerheblichen Strafe bringen. Das ist sicher problematisch.
Wir sprechen gleich noch über den Paragraphen 217. Nur eine kurze Nachfrage an Sie, Herr Hilgendorf. Sind Sie auch dafür, dass es Ärzten erlaubt sein sollte, in extremen Ausnahmefällen Sterbewilligen Medikamente zugänglich zu machen, mit denen sie sich dann selbst töten können?
Ich bin dagegen, dass Ärzte selber aktiv Sterbehilfe leisten sollen. Also eine aktive Tötung durch einen Arzt halte ich für inakzeptabel. Das würde mit dem ärztlichen Selbstverständnis nicht harmonieren, würde auch die ärztliche Ethik stark beschädigen. Die andere Seite ist, darf ein Arzt es dulden, dass ein Patient eigenverantwortlich an der Behandlung abbricht und etwa nach Hause geht? Und obwohl der Arzt sicher weiß, dass der Mann, die Frau in Kürze sterben wird, muss er das rechtlich gesehen akzeptieren. Ich glaube auch moralisch gesehen. Es ist die richtige Entscheidung, einen solchen Selbsttötungsbeschluss zu akzeptieren. Und das Bereitstellen von tödlich wirkenden, von mir aus Schmerzmitteln, also Mittel, die die verbleibende Lebenserwartung verkürzen oder verkürzen können, gleichzeitig aber den Schmerz nehmen, ist ein Zwischenfall, ein Grenzfall. Ich bin der Meinung, das sollte auch zulässig sein. Ein Arzt, der das aus etwa religiösen Gründen nicht tun möchte, der also keine schmerzlindernde Medikation geben möchte, weil er befürchtet, dass das die verbleibende Lebenserwartung verkürzen kann, der muss das ja nicht tun. Der kann ja einen Kollegen bitten, tätig zu werden. Aber aus Sicht des Patienten ist es wichtig, dass diese Möglichkeit erhalten bleibt.
Wir dürfen sogar hingehen bei diesen Patienten, die wirklich fast nicht mehr zu behandeln sind, eine sogenannte palliative Sedierung einzuleiten. Das Ziel dieser Sedierung ist in der Tat aus der Sicht des Arztes und wenn ich das gut dokumentiere, verbunden mit dem Patientenwille, nicht der Tod des Patienten. Das Ziel ist es, die Beschwerde vorhanden. Ich glaube, diese Angst, die auch geschürt wird, vielleicht auch durch Unschärfen, die in diesem Gesetz drin sind, das werden wir vielleicht noch diskutieren nachher, die ist es doch, die viele Ärzte unter Umständen davon abhält und dauernd sagt, wir haben Angst, in diese Gewerbemäßigkeit hereinzukommen. Nein, ich denke sogar, ich plädiere sogar ganz stark dafür, dass die Ärzte natürlich die absolute Verpflichtung haben, den Patienten, der ihnen anvertraut ist, bis zum Ende zu begleiten. Das ist dieser sogenannte doppelte Effekt. Wenn ich etwas gebe, was sediert und was Schmerzen nimmt, hat es gleichzeitig die Potenz, dem Patienten vielleicht das Leben zu verkürzen. Aber mein Ziel ist es nicht, das Leben zu verkürzen. Mein Ziel ist es, das Leid zu nehmen. Und das ist doch das ganz Entscheidende. Und ich glaube, diesen Widerspruch, den können wir doch sogar einfach auflösen. Ich glaube, Herr Hilgendorf wird mir da völlig zustimmen. Und das ist das, was wir doch tagtäglich machen. Wir in der Intensivmedizin, wenn der Patientenwille sich gegen die invasive Beatmung richtet, dann dürfen wir es gar nicht machen. Wir dürfen es gar nicht. Wir müssen die Therapieform dann ändern mit einer Therapiezieländerung unter Vermeidung von Schmerz und Leid.
Sie arbeiten als Chefarzt in Eschweiler und haben es nicht weit nach Belgien und Holland. Dort ist die Tötung auf Verlangen erlaubt, also die aktive Sterbehilfe. Dabei kontrollieren Ärzte und Ethikkommissionen, ob das wirklich der freie Wille des Betreffenden ist. Wäre das nicht auch ein Modell für Deutschland?
Wenn ich das mal ein bisschen genauer verfolge und wenn ich mal mitbekomme, dass es mittlerweile auch in zum Beispiel in den Niederlanden ein ernstzunehmendes Bedenken auch seitens der Ärzteschaft gibt und viele Ärzte das auch gar nicht mehr machen wollen. Mittlerweile fahren da ja sogenannte Teams, ich glaube 50 an der Zahl, durch die Niederlande, überprüfen dann die Indikation, den Patientenwunsch und führen dann die Handlungen aus. Das halte ich für völlig abstrus. Ich halte das für völlig abstrus. Und wenn man hört, dass da eine demenzkranke Patientin, und der Fall geht ja jetzt demnächst vor Gericht, von ihrer Ärztin, die in einer Altenheim da arbeitet, 6 Jahre nach Erklärung, sie will unter dementen Situationen nicht weiterleben, tatsächlich aktiv tötet, ist das ein abstruser Vorgang. Die Ärztin hat auch gesagt, es wäre alles rechtens gelaufen. In der ersten Instanz wurde das auch als völlig korrekt beurteilt, aber mittlerweile kristallisiert sich raus, dass hier Grenzen überschritten werden. Und diese Angst muss man tatsächlich immer haben. Wo und wann werden diese Grenzen gezogen? Und wer wird derjenige sein, der darüber entscheidet, welches Gremium? Und das ist die Frage, es wirklich zu stellen.
Sie hören die Sendung Streitkultur im Deutschlandfunk zum Thema Sterbehilfe, ja oder nein, mit dem Intensivmediziner Uwe Janssens aus Eschweiler und dem Strafrechtler Erik Hilgendorf aus Würzburg. In dieser Woche hat das Bundesverfassungsgericht über den schon angesprochenen umstrittenen Paragraphen 217 verhandelt. Das Urteil soll in den nächsten Monaten ergehen. Paragraph 217 stellt den sogenannten geschäftsmäßigen assistierten Suizid unter Strafe. Sprich, wer ein todbringendes Medikament vermittelt, kann mit Geldbuße oder sogar Gefängnis bestraft werden. Das Gesetz zielt ja vor allem auf Sterbehilfevereine wie Dignitas ab, aber Palliativmediziner, auch das wurde schon angesprochen, sind seither verunsichert, ob ihre Arbeit auch bestraft werden könnte, da sie ja auch ihr Geld mit der Behandlung von Patienten verdienen. Frage jetzt an den Strafrechtler, Herr Hilgendorf. Sollte es künftig Ausnahmen für Ärzte geben, warnen Kritiker vor einem Dammbruch in Deutschland zu Recht?
Ich halte den 217 in der Tat für völlig verfehlt. Natürlich muss man sehen, dass der Gesetzgeber vor der Situation stand, eine aus dem Ruder zu laufen drohende Aktivität im Bereich privater Sterbehilfe zu stoppen. Es gab ja nicht nur Dignitas, die meines Erachtens noch einigermaßen solide vorgehen, seriös vorgehen. Es gab ja auch Privatpersonen, die herumgereist sind und Menschen vom Diesseits ins Jenseits verholfen haben. Darunter auch Personen, die gar keine medizinische Ausbildung hatten, sondern als Juristen tätig gewesen waren. So etwas ist natürlich inakzeptabel. Die Behandlung am Lebensende muss in den Krankenhäusern, muss bei den Ärzten bleiben, auch bei den Hausärzten gerne. Darf nicht an Dritte abwandern. Problematisch ist allerdings, dass dieser Paragraph 217, der aus einer sehr guten Intention heraus geschaffen wurde, sehr unscharf formuliert ist und wenn man ihn genau anwendet, und das tun wir Strafjuristen nun mal, tatsächlich auch Palliativmediziner bedroht. Es geht darum, dass man die Möglichkeit zum Suizid irgendwie unterstützt. Ein Mediziner, der einem schwer krebskranken Menschen eine größere Dosis Schmerzmittel mit nach Hause gibt, tut das. Denn beide wissen, wenn diese Medikamente auf einmal genommen werden, dann wird der Patient sterben. Und es muss noch hinzukommen, dass das Ganze geschäftsmäßig geschieht. Dieses Merkmal war vom Gesetzgeber geplant, um die Ärzte aus der Strafbarkeit herauszunehmen. Und man hat übersehen, dass Ärzte eigentlich immer geschäftsmäßig handeln. Und geschäftsmäßig im Strafrecht heißt nur auf Wiederholung angelegt. Und das bedeutet, dass ein Mediziner, der diese Schmerzmittel in Dosen nach Hause mitgibt, die Möglichkeit eröffnen, dass sich der Patient damit suizidiert, dass so jemand in den Graubereich des 217 gerät. Ich spreche jetzt noch nicht von einer Verurteilung. Ich habe eigentlich ein großes Vertrauen auf die Vernunft unserer Staatsanwaltschaften. Allerdings, und schon die Tatsache, dass man im Prinzip dran sein könnte, dass ermittelt wird etwa, ist ja für einen praktizierenden Mediziner ein GAU. Auch wie die Staatsanwaltschaft anklopft, Akten beschlagnahmt, Computer beschlagnahmt, ein Verfahren eröffnet, möglicherweise in der Erwartung, dass das Gericht nicht weiterverfolgen wird. Selbst so ein Zustand ist für einen praktischen Mediziner außerordentlich schlecht. Und der Gesetzgeber, der eine solche Norm geschaffen hat, hat meines Erachtens versagt.
Das Leben ist natürlich zu schützen, aber ich glaube, Ärzte treten doch nicht unweigerlich und zu 100% an, um Leben in dem Sinne zu schützen, sondern Leben, ein lebenswertes Leben zu unterstützen. Und wenn das lebenswerte Leben seinen Sinn verloren hat, weil Schmerz und Leid hinzugekommen ist, das war wirklich zum Teil dramatische Situation, dann ist doch unsere Aufgabe, und das ist doch fest auch in unserer Berufsordnung festgeschrieben, genau diesen Leidensschmerz zu lindern. Und wenn ich das gut dokumentiere, wenn ich wirklich ganz klar auf der einen Seite den Patientenwille dokumentiere, der dies und das nicht mehr will und der nur noch schmerz- und symptomfrei und angstfrei sein will, und auf der anderen Seite klar erkenne, dass ich kein anderes therapeutisches Verfahren mehr habe, was ihn in einem sinnvollen Leben hält, ja, dann ist es ja nahezu geboten. Umgekehrt könnte man mir dann als Arzt sogar zu Recht einen Vorwurf machen, dass ich diesen Patienten nicht korrekt behandelt habe, und dann würde ich weiß nicht, wie es der Jurist sieht, unter Umständen auch angeklagt werden. Ich glaube, da müssen wir einfach entspannter sein und viel selbstbewusster als Ärzte mit dieser Thematik umgehen und ganz klar von morgens und abends sagen, nein, natürlich trete ich hier nicht an, jemanden zu töten, sondern ich trete an, um ihm zu helfen. Und das ist doch, wie ich finde, auch ein guter Unterschied. Und ich glaube auch, dass selbst Juristen und auch Richter oder vielleicht Staatsanwälte das auch mittlerweile erkennen.
Trotzdem, es gibt eine verbreitete Angst bei Menschen, dass sie, wenn sie sterbenskrank sind, gegen ihren Willen durch Maschinen am Leben erhalten werden. Und tatsächlich bezeichnen auch Sie, Herr Janssens, als Intensivmediziner Übertherapien, die Leiden verlängern, als gesellschaftliches Problem. Müssten wir als Gesellschaft daraus nicht den Schluss ziehen, wir brauchen weniger lebenserhaltende Medizin, also mehr Sterbehilfe?
Nochmal, ich gebe Ihnen, das ist meine zutiefste Überzeugung, dass wir im Augenblick in einer ganz problematischen Situation uns befinden, dass wir tatsächlich wahrscheinlich das größte Problem ist diese Übertherapie, die vielerorts läuft. Herr Hilgendorf hat das schon irgendwie anklingen lassen, dass es unter Umständen durch ökonomische Situation der Krankenhäuser zustande kommt. Das möchte ich noch nicht mal klar so positionieren, sondern ich würde sagen, das ist ein vielschichtiges Problem, was zum Teil auf Ärzteseite, auf Patientenseite, auf politischer Seite auch tatsächlich herrscht, dass von keiner Seite aus mal ganz klar formuliert wird, was denn eigentlich sinnvoll ist und was nicht mehr sinnvoll ist. An mich werden viele Fälle herangetan, wo ich wirklich persönlich die Hände über den Kopf zusammenschlage. Das ist nicht richtig, und da kann ich Menschen verstehen, wenn sie davor Angst bekommen. Und deshalb plädieren wir auch in der DIVI, in der Intensivmedizinischen Gesellschaft, ganz klar dafür, die Patientenautonomie, dass die wirklich in den Vordergrund gerät und wir sinnvolle und gute Indikationen stellen, die nicht ein sinnloses Leiden verlängern. Und das müssen wir mit Ärzten, das müssen wir mit den Pflegenden zusammengestalten, aber auch mit Juristen zusammen und auch mit der Politik.
Stichwort sinnloses Leiden. Vor dem Bundesgerichtshof ging es Anfang des Monats um einen Demenzkranken, der jahrelang künstlich ernährt wurde. Sein Sohn hatte auf Schadensersatz geklagt, weil der Hausarzt seinen Vater nicht habe sterben lassen. Und das, obwohl der alte Mann sich nicht mehr bewegen konnte, er unter Lungenentzündungen litt und nicht mehr sprechen konnte. Deshalb konnte er übrigens auch seinen Willen nicht mehr äußern. Und das Urteil des BGH lautete, Leben kann nie ein Schaden sein, also kein Schadensersatz. Dieser Fall, das ist sicherlich ein Extrembeispiel der Überversorgung. Trotzdem, Herr Hilgendorf, was läuft da schief im Gesundheitssystem?
Hier ging es wohl darum, dass wohl sinnlos und auch gegen die ärztliche Ethik über Jahre hinweg weiter behandelt wurde. Ich habe leider diesen Mediziner nie persönlich kennengelernt. Ich würde mir den mal anschauen. War das jetzt ökonomisch betrieben? Ich weiß es nicht. Vielleicht, ich weiß nicht, welche Motive den Mann bewegt haben. Strafrechtlich würde ich sagen, das ist eine Körperverletzung durch Lebensverlängerung. Zu dieser Frage der Überversorgung, das ist in der Tat, glaube ich, die große Bedrohung der Palliativmedizin zurzeit. Ich plädiere dafür, diese Entscheidungen mehr in die Verantwortung der Mediziner zu geben und darauf zu verzichten, das zu stark zu juridifizieren. Weil wir für Juristen da von außen drauf schauen mit unseren Kategorien, die passen oft nicht richtig. Der 217 StGB sorgt dafür, dass die Staatsanwaltschaft sozusagen am Sterbebett sitzen muss oder von Angehörigen ans Sterbebett gezerrt werden kann, um dort alles genau zu durchleuchten. Das ist problematisch und auch die Entscheidung des BGH in Zivilsachen läuft darauf hinaus, dass zumindest Schadensersatzprozesse in Zukunft drohen und Versuche auch über das Strafrecht hier Ausgleich zu erlangen. Was ist noch angemessen? Was ist eine Überversorgung? Ich denke, hier ist die medizinische Ethik gefordert, klare Regeln zu formulieren, auch den jungen Medizinern zu vermitteln. Es gibt einen Druck, denke ich, in Richtung auf Überversorgung. Ökonomisierung ist ein Aspekt, sozialer Druck, vielleicht auch Druck durch Angehörige. Ganz allgemein gesprochen ist es so, wir haben mehr Möglichkeiten. Die Technik erlaubt es uns, Abläufe verfügbar zu machen, die früher nicht verfügbar waren. Und es fehlt bislang an einer moralischen Grundlage, um mit diesen Fällen umzugehen. Hier ist der vorschnelle Zugriff auf Recht, insbesondere auf Strafrecht, völlig verfehlt.
Mit Blick auf den Paragraphen 217. Das Bundesverfassungsgericht wird in einigen Monaten wohl ein Urteil dazu sprechen. Herr Professor Hilgendorf, was vermuten Sie? Wie werden die Richter in Karlsruhe urteilen?
Die Situation ist sehr schwer zu prognostizieren. Die Strafjuristen sind ganz überwiegend der Meinung, der 217 sei so unbestimmt, dass er verfassungswidrig ist. Andererseits berücksichtigt das Bundesverfassungsgericht immer auch die politischen Folgen bestimmter Entscheidungen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die den Mut aufbringen, den Paragraph 217, der so stark in den Medien diskutiert wurde, zu kippen. Ich rechne aber fest damit, dass Vorgaben formuliert werden, die den Staatsanwaltschaften helfen, diese Norm vernünftig einzuschränken. Das bedeutet, man sollte die Palliativmedizin vollkommen herausnehmen aus dieser Norm und irgendwie versuchen, die Regulierung auf Sterbehelfer im problematischen Sinn zuzuspitzen. Das ist aber bei dem gewählten Wortlaut außerordentlich problematisch. Es gibt in der Tat noch keine Verurteilung, es gibt aber auch keine Verurteilung von Sterbehelfern. Es gibt überhaupt keine Anwendung dieser Norm. Auch das zeigt, die Gerichte können bislang damit nicht wirklich umgehen.
Unsere Zeit ist fast vorbei, deshalb zwei letzte Fragen an unsere beiden Gesprächspartner. Sterbehilfe ja oder nein? Das Thema lässt die Emotionen ja schnell hochkochen. Es geht um Selbstbestimmung einerseits und um die Angst vor einer unmenschlichen Gesellschaft andererseits. Herr Hilgendorf, wenn Sie in einer Sendung wie dieser als Befürworter der Sterbehilfe auftreten, dann kann es sein, dass Sie im Nachhinein von Menschen, die sich Lebensschützer nennen, vielleicht sogar als Mörder bezeichnet werden. Was würde aus Ihrer Sicht dabei helfen, die Debatte zu versachlichen?
Wichtig ist die Beschäftigung mit ethischen Grundlagen, also so etwas wie aktive Sterbehilfe im Sinn der Niederlande. Das sollte für uns tabu sein. Andererseits sollte es weiterhin möglich sein, eine lebensverlängernde Behandlung zu verweigern, sofern man bei klarem Bewusstsein ist und urteilen kann. Und ich hoffe, dass ich aufgrund meiner hier, wie ich empfinde, dass so einigermaßen gemäßigten Aussagen jetzt nicht in die Fänge irgendwelcher Radikalen komme.
Und Herr Janssens, auch an Sie die letzte Frage. Könnte es nicht Emotionen nehmen, wenn die Menschen selbst entscheiden dürften, ob Sterbehilfe ein Weg für sie ist?
Wenn die Menschen es selber entscheiden, sie dürfen es selber entscheiden. Sie können tatsächlich sagen, für mich ist das Leben nicht mehr lebenswert. Und ich würde als Arzt immer dafür plädieren, dass wir diese Menschen nicht abweisen und sagen, nein, das stimmt nicht, das darfst du nicht. Sondern wir sollten als Ärztinnen und Ärzte, ich rede jetzt nur für mich als Profession, als Arzt, ja, diese Menschen an uns nehmen und empathisch mit denen die Sachlage diskutieren und dann Wege finden aus diesem Dilemma. Und das macht uns nicht zu Mördern, das macht uns auch nicht zu irgendwelchen Unterstützern von irgendwelchen abstrusen Vorgaben, sondern es macht uns zu Unterstützern von Patienten. Und ich glaube, das ist unsere zentrale Aufgabe.
sachliche und auch engagierte Plädoyers zu unserem Thema Sterbehilfe ja oder nein in der Streitkultur heute. Mit Erik Hilgendorf, Strafrechtsprofessor an der Uni Würzburg und dem Wissenschaftlichen Beirat der Deutschen Gesellschaft für humanes Sterben. Und mit dem Chefarztprofessor Uwe Janssens, Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin. Vielen Dank Ihnen beiden. Hier im Deutschlandfunk folgt jetzt Kultur heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Burkhard Schäfers. Ich wünsche Ihnen trotz des schwierigen Themas einen guten Samstagabend und schöne Ostern.